Schönen Morgen. Guten Morgen auch von mir. Muss ich mal kurz hier umschalten noch? Einfach zumachen, oder?
Ja.
Naja. Dankeschön. Das alte Ding. Okay. Sekunde kurz. Wir hatten letzten Sonntag mit den jungen Leuten in Fit to Follow eigentlich ein Thema gemacht, wo ich dachte, das sei eigentlich auch gut als Predigt ausbaubar. Und jetzt kommt, sagt er. So. Also. Aus den beiden Kapiteln 2 und 3 der Offenbarung, da finden wir ja die sogenannten Sendschreiben, so ein Begriff, der sich da eingebürgert hat. Also diese Kurznachrichten, sage ich mal, für die 7 Gemeinden in Kleinasien, die da angeschrieben sind. Das Buch der Offenbarung wurde zunächst mal offensichtlich an die versendet. Und dann schickt der Schreiber der sogenannten Offenbarung ja noch so extra Nachrichten mit für diese 7 Gemeinden jeweils im Speziellen. Das werden wir heute nicht ganz schaffen. Also da werden wir dann noch mal mindestens einen Termin brauchen. Aber wir können mal einen Anfang machen heute. Und ich will trotzdem zunächst mal einfach aus Gottes Wort lesen. Die ersten 3 sogenannten Sendschreiben an Ephesus, Smyrna und Pergamon. Also aus Offenbarung 2 ab Vers 1. Ich lese das erstmal und dann gehen wir da ein bisschen drauf ein. Das heißt, ich lese zuallererst aus Kapitel 1, Vers 19. Ich lese zunächst mal in einer flüssigen Übersetzung, weil es relativ viel Text ist und nachher können wir dann genauer hinschauen. Also in Kapitel 1, Vers 19, da steht, schreibe nun das, was du gesehen hast, das, was ist und das, was nach diesem geschehen muss, sagt der Herr zu dem Schreiber Johannes. Und dann weiter ab Kapitel 2, ab Vers 1. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen, du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein. und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon, der, dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, es der Gemeinde sagen: Ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Und trotzdem hältst du ein Bekenntnis zu mir fest. Du hast deinen Glauben an mich nicht verleugnet, auch damals nicht, als in eurer Stadt, dieser Hochburg des Satans, mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Bileams. Bileam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Bileam. Es sind Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Darum sage ich dir, kehre um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist, und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Soweit mal den Text. Also, wir wollen es heute mal ganz kurz ein bisschen anschauen, erstmal zum Buch der Offenbarung allgemein was sagen, um so ein bisschen so ein Gefühl zu kriegen, was bedeutet dieses Buch für uns. Und dann eben im Speziellen auch, was bedeuten die Sendschreiben für uns. Ja? Und dann eine kleine Übersicht schon mal vorwegschicken über diese 7 Sendschreiben, bevor wir dann ein bisschen einzeln auf die einzelnen eingehen. Also heute vielleicht auf die ersten 3 ein bisschen maximal und nächstes Mal auf die restlichen 4. Mehr oder weniger genau. Irgendwie kommen wir auch bei der Kirchengeschichte vorbei nebenbei, das sehen wir noch, was das zu bedeuten hat. So, also kurz zur Offenbarung. Die Offenbarung ist ja klar ein prophetisches Buch. Ja? Und das ist das prophetische Buch im Neuen Testament. Im Alten Testament gibt es am Ende des Alten Testaments ganz viele prophetische Bücher. Im Neuen Testament gibt es eben genau dieses eine prophetische Buch am Ende. Und das gehört auch unbedingt mit dazu, zum Evangelium, sage ich jetzt mal. Weil das Evangelium, was steht denn im Zentrum des Evangeliums? Ich habe mal 2 Begriffe hier herausgegriffen. Die Herrschaft Gottes, die der Herrscher verkündet hat, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und das Heil, oder sage ich mal, die Rettung, ja, des Einzelnen. Das ist ja ganz klar Botschaft, Inhalt der guten Botschaft, ja. Es ist aber auch klar, dass hier und heute das Ganze nur bruchstückhaft verwirklicht ist. Die Sünde ist immer noch da, in der Welt sowieso, aber auch in meinem Leben. Also das Heil ist noch nicht vollendet. Der Körper gehört noch der alten Schöpfung an und so weiter. Und es gibt sogar Widerstand gegen die gute Botschaft. Man könnte so den Eindruck haben, wenn man so da drauf schaut, auf das Geschehen in der Welt, als ob dieser Kampf, sage ich mal, zwischen Gott und dem Bösen noch offen sei. Man könnte wahrscheinlich sogar den Eindruck haben, als ob das Böse immer mehr die Oberhand gewinnt. Ja? Aber das kann natürlich nicht so enden. Am Ende muss natürlich die Herrschaft Gottes sich durchsetzen. Und am Ende muss das Heil vollendet werden. Und darauf gibt die Offenbarung eben einen Ausblick. Das gehört unbedingt zur guten Botschaft mit dazu. Ja? Dieser Ausblick auf die Vollendung, damit schließt sich dann übrigens auch der Kreis zum ersten Buch der Bibel, wo der Anfang der jetzigen Schöpfung berichtet wird und am Ende eben dann der Anfang einer neuen Schöpfung, in der die Sünde keinen Platz mehr hat. Und Gott dann alles zur Vollendung gebracht hat. Also, ich denke, es ist klar, das ist so die Bedeutung erstmal ganz allgemein dieses Buches der Offenbarung. Auch wenn es im Einzelnen sicher manchmal schwierig zu verstehen ist, weil Prophetie ist oft in solchen bildhaften Worten weitergegeben und die sind natürlich dann manchmal so ein bisschen schwammig oder wie soll ich sagen. Also was ganz genau gemeint ist, weiß man das hinterher, wenn es vorbei ist, aber es gibt zumindest einen Eindruck von dem, was kommen muss. Ja, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wie teilt sich das Buch ein? Wir haben es eigentlich schon gelesen, in Kapitel 1, Vers 19, da steht dieser Vers, der selbst die Einteilung vorgibt. Ja? Schreibe nun, was du gesehen hast, das könnte man jetzt zurückbeziehen auf Kapitel 1, also auf die Einleitung. Auf jeden Fall kommen dann zwei Teile, nämlich das, was ist, wie es jetzt wörtlich heißt, und das, was nach diesem geschehen muss. Und da Kapitel 4, Vers 1, genau mit diesen Worten beginnt, ich werde dir jetzt zeigen, was nach diesem geschehen muss, ja, ist also klar, dass Kapitel 2 und 3 sich auf das beziehen, was ist. Das ist ein relativ kurzer Teil der Offenbarung. Und Kapitel 4 bis zum Ende ist dann der Hauptteil, das, was nach diesem geschehen muss. Das sind dann also Vorhersagen der Zukunft, wo dieser Ausblick auf das Heil am Ende gegeben wird. Also insofern könnte man sagen, das, was ist das hier, diese 7-Cent-Schreiben, bezieht sich also auf die sozusagen jetzige Zeitepoche, in der wir leben, die Zeit der Gemeinden. Es hat ja mal einen Anfang gehabt, am Pfingsten, und es wird auch mal ein Ende geben, dieser Zeit. Und danach kommt eine andere Zeit, und das Ende eigentlich dann schon, und davon reden dann die Kapitel 4 bis 22, wie kommt denn da die 3 dahin? Entschuldigung. Das ist ein Fehler natürlich. 4 bis 22, was nach diesem geschehen muss. Wenn wir noch ganz, ganz kurz nur jetzt das auch noch ein bisschen einteilen, was dann da berichtet wird in diesen vielen langen Kapiteln, dann fängt es erstmal damit an, dass gezeigt wird, wie Gott im Himmel thront, Kapitel 4 und 5, die Kontrolle über alles hat. Und von dort aus wird dann ein Blick geworfen auf die Erde, was dann da abgeht. Das sind die Kapitel 6 bis 19, da tobt dieser Kampf zwischen, sage ich mal, Gott und dem Bösen. Da werden verschiedene Zyklen beschrieben, in sehr bildhafter Sprache natürlich, die sich anlehnt oft an das Alte Testament. Da können wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, da ist auch vieles deutbar, sage ich mal. Und, aber klar ist, es läuft darauf hinaus, dass am Ende, in Kapitel 19, der Herr selbst vom Himmel kommt, um dem Ganzen ein Ende zu machen und seine Herrschaft aufzurichten. Darauf läuft es hinaus, das ist klar. Ja. Und dann ist eben diese Vollendung der Gottesherrschaft Kapitel 20 bis 22 da beschrieben und die Vollendung des Heils. Und am Schluss, vor allem im letzten Kapitel, dann eben noch Mahnungen, Warnungen. Das ist auch ganz wichtig jetzt nochmal für diese allgemeine Einleitung, bevor wir jetzt auf die Sendschreiben weiter eingehen. Prophetie hat immer zuerst den Zweck, das Volk Gottes zu warnen oder wach zu rütteln oder zu mahnen, ja, oder zur Umkehr aufzurufen oder so etwas. Es hat also so einen ganz praktischen Nutzen sozusagen. Und als Mittel zum Zweck wird aber auch ein Blick in die Zukunft gewährt, eine Voraussage der Zukunft, zum Beispiel des kommenden Gerichts oder so, um dadurch zur Umkehr aufzurufen. Aber das ist nur das Zweite. Ja? Das ist also nicht dazu da, unsere Neugier zu befriedigen, so sehr, dafür ist es auch viel zu schwammig, sage ich mal, sondern die Prophetie hat erstens den Zweck, uns praktisch wachzurütteln und indem sie eben zweitens auch die Zukunft vorhersagt. Soweit wir das eben schon verstehen können. Also das ist ganz wichtig, auch wenn wir dann zu den Sendschreiben kommen. Denn wenn wir jetzt also diese Sendschreiben betrachten, diese zwei, und mal sagen, okay, nach dieser Einteilung der Offenbarung ist das also die gegenwärtige Zeit. Dann könnte man das ja auch in einer zweifachen Hinsicht deuten. Nämlich erstens praktisch und zweitens sozusagen prophetisch. Also, ich schreibe es mal an die Wand. Zunächst mal sind diese sieben Kurznachrichten ja an echte sieben Gemeinden in Kleinasien geschickt worden. Ja? Und die haben unterschiedliche Situationen erlebt und für jede Situation, für jede Gemeinde gibt es eine spezielle Nachricht. Mahnungen für sie und natürlich auch für uns. Ja? Das heißt ja jedes Mal, wer bereit ist zu hören oder wer ein Ohr hat zu hören wirklich, der höre jetzt bitte, was der Geist den Gemeinden in der Mehrzahl sagt. Also alles, was an Ephesus geschrieben ist, sollen alle hören. Das wird ja allen vorgelesen. Ne? Und so ist es auch für uns. Alles, was da steht, ist für uns wichtig, ist für uns Mahnung. Und das wollen wir dann auch ein bisschen ausführlicher später noch betrachten. Noch ganz kurz. Offensichtlich macht der Schreiber trotzdem eine Auswahl. Er schreibt ja diese sieben Gemeinden in Kleinasien an. Wir wissen aber mit Sicherheit, dass es mehr als sieben Gemeinden in Kleinasien gab. Also aus dem Neuen Testament selbst, da brauchen wir jetzt gar keine Archäologe zu sein oder sowas, aus dem Neuen Testament selbst wissen wir ja, dass es in der Nachbarschaft von Laodicea zum Beispiel noch eine Gemeinde gab. Was war's? Kolossä. Ja? Weil der Brief an die Kolosser sollte ja auch in Laodicea vorgelesen werden. Also das war direkt in der Nachbarschaft. Es gab also auf jeden Fall mehr als sieben Gemeinden da. Aber trotzdem wählt der Schreiber jetzt diese sieben aus. Ein Grund dafür könnte ja sein, dass er damit eben, dass er die ganz speziell auswählt, um ein bestimmtes Bild zu zeichnen. Dass er eben anhand von den sieben Gegebenheiten, die er da vorfindet, und dem, was er ihnen zu sagen hat, ein rundes Bild zeichnet für eine Botschaft, die auch für uns heute noch genauso wichtig ist. Ja? Das ist auch schon mal interessant. Und jetzt der zweite Aspekt, mit dem kleinen Fragezeichen, da werden wir aber gleich noch ein bisschen genauer untersuchen. Man könnte ja sagen, gut, Kapitel 32 sind ja auch Teil eines prophetischen Buches. Es beschreibt zwar die Zeit, die gegenwärtige Zeit, das was ist, aber da diese Zeit sich ja auch hinstreckt, ist schon ungefähr 2000 Jahre, könnte man ja sagen, vielleicht gibt es ja auch einen gewissen Überblick über diese ganze Kirchengeschichte. Einen prophetischen Überblick. Können wir mal nachher drüber nachdenken. Ich denke schon, dass da was dran ist. Guck, werden wir gleich noch ein bisschen genauer untersuchen. Aber nochmal, das Wichtige ist, nicht, dass wir jetzt denken, ja gut, also wenn das ein Überblick über die Kirchengeschichte ist, Ephesus war ganz am Anfang, das geht uns dann nichts mehr an, wir leben sicher nicht mehr am Anfang, eher am Ende. So ist das nicht gemeint, sondern an erster Stelle ist ganz wichtig, alle Sendschreiben haben uns ganz viel zu sagen. So, jetzt noch ganz kurz einen letzten einleitenden Punkt. Wenn man sich diese sieben Sendschreiben anguckt, dann merkt man, die haben alle dieselbe Struktur. Das ist sehr strukturiert aufgebaut hier von dem Johannes. Und zwar ist die Struktur folgende. Es hat drei Teile, jedes Schreiben hat drei Teile. Erstens stellt der Herr sich vor, eine Art Einleitung, dem Engel der Gemeinde in so und so, schreibe, dies sagt er so und so. Ja? Und passend zu dem Charakter jeder angeschriebenen Gemeinde stellt der Herr sich in einer Art vor, wie es halt dazu passt. Das können wir jetzt nicht weiter betrachten, das wird jetzt zu weit führen. Aber der Herr stellt sich so vor die Gemeinde hin. Das ist auch ein bisschen, ganz kurz dabei stehen bleiben, ein bisschen ein ungewohnter Gedanke, weil der Herr hier als Richter sich hinstellt und den Zustand der Gemeinde prüft, beurteilt und auch verurteilt. Das ist ein bisschen ungewohnter Gedanke, aber das ist tatsächlich so. Und diese Perspektive, die war auch für den Johannes, der das geschrieben hat, ganz ungewohnt in Kapitel 1, als er den Herrn da plötzlich als Richter sieht, wie er da als Richter erscheint, da erschrickt er fast zu Tode. Ja? Weil es war gar nicht gewohnt, den Herrn so zu sehen, aber das ist ein Aspekt, den gibt es halt auch. Also der Herr stellt sich vor die Gemeinde hin und spricht die dann alle an. Also zumindest das, was die Gemeinde repräsentiert. Engel. Dann kommt der Hauptteil, den werden wir nachher ein bisschen genauer angucken. der besteht immer aus Lob und meistens auch aus Tadel. Ich kenne das und das, aber ich habe gegen dich das und das. Immer genauso aufgebaut. Es gibt zwei Ausnahmen, Smyrna und Philadelphia, da gibt es keinen Tadel. Aber alle anderen sind genauso aufgebaut. Lob und Tadel. Und dann, achso, als drittes kommt dann am Schluss noch was anderes hinten dran. Nämlich bei den Schreiben, die wir jetzt gerade gelesen haben, bei den ersten dreien, da kommt dann zuerst, wer ein Ohr hat, höre, oder wie wir gelesen haben, wer bereit ist zu hören, der höre. Und dann, wer überwindet, wie wir gelesen haben, wer siegreich aus dem Kampf hervorgeht, für den gibt es dann noch eine spezielle Verheißung. Für den Überwinder eine spezielle Verheißung. Das ist jedes Mal so und es passt auch eben jeweils zu dem Charakter des Endschreibens. Bei den letzten vieren allerdings dreht sich das dann um. Da wird zuerst gesagt, wer überwindet, bekommt die und die Verheißung und dann erst, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Da kann man sich fragen, warum ist das so? Ich meine, in dem Hauptteil, in dem zweiten Teil, da werden ja alle angesprochen. Die Grundgesamtheit der Gemeinde wird da angesprochen. Und da wird zu allen gesagt, wer hört, hören will, der soll jetzt wieder zuhören. Weil man davon ausgeht, dass da wohl jeder bereit sein könnte, zu hören. Dann werden noch speziell die Überwinder noch herausgehoben. Aber bei den letzten vieren ist das nicht mehr so. Da geht der Schreiber irgendwie davon aus, na, die Grundgesamtheit will eh nicht mehr hören. Sondern nur noch diese treuen Überwinder, die werden überhaupt maximal bereit sein, noch ein Ohr zu haben für die Botschaft des Geistes. Das ist interessant, also da ist so eine Abwehrsentwicklung abgebildet. Ja? Da geht davon aus, dass bei diesen letzten Vieren die Bereitschaft zu hören nicht mehr so allgemein vorhanden ist. Vielleicht gar nicht mehr alle gläubig sind oder was weiß ich. Ja? Da ist auch so ein Trend nach unten, mit diesen zwei Ausnahmen, Smyrna und Philadelphia, so insgesamt ein Trend nach unten zu beobachten. Gut, aber wie gesagt, genau ein kleiner Gedanke noch, diese Überwinder, also diese Sieger, was haben die denn zu überwinden? Natürlich das Böse in der Welt, klar, aber nicht nur, also es tritt zunehmend der Gedanke in den Sendschreiben in den Vordergrund, dass auch das Böse in die Gemeinde ja eingedrungen ist und auch dort überwunden werden muss. Das ist eigentlich ein komischer Gedanke. Aber so ist es. Ja? Dass in die Christenheit das Böse eingedrungen ist und auch dort überwunden werden muss. Sehr bedenkenswert. Gut, dann kommen wir jetzt ganz kurz ein kleiner Überblick über diese sieben Sendschreiben. Das ist jetzt ein bisschen alles viel Stoff, ich weiß, aber es wird auch nicht ganz unbekannt sein, denke ich mal. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man die sieben Schreiben schon mal sich so durchgelesen hat und so ein bisschen kennt. Und es gibt so, für jedes Sendschreiben kann man so etwas ganz Typisches nennen. Ja, das allein schauen wir uns jetzt mal an und versuchen das mal so ganz grob abzubilden auf die Kirchengeschichte. Ob das so gelingt, schauen wir mal. Ja? Also, das erste Sendschreiben ist Ephesus. Da ist ganz klar, wenn man das liest, fällt auf, sehr viel gelobt. Und sagt, ich habe nur ein weniges gegen dich, nämlich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist so der springt ins Auge, wenn man das liest. Ja? Ganz typische Aussage für Ephesus. Und wenn man jetzt sich vorstellt, das ist das erste Sendschreiben, man will das irgendwie so auf die Kirchengeschichte abbilden, dann könnte man sagen, ja gut, das passt ja auch. So, frühe Christenheit, da war sicher noch viel zu loben. Sicher mehr als heute. Und natürlich nicht mehr so alles, 100%, die war nicht mehr ganz so wie am Anfang. Als der Johannes das geschrieben hat, oder sagen wir mal so, als die Offenbarung geschrieben wurde, das war auf jeden Fall schon ziemlich spät. Und da haben auf jeden Fall die meisten Apostel nicht mehr gelebt. Und wenn der Johannes derjenige ist, der Apostel Johannes, wenn der ist, der die Offenbarung geschrieben hat, dann war der auch schon nicht mehr auf der Bildfläche. Der war ja auch schon in der Verbannung auf der Insel Patmos. Der war auch schon weg. Ja? Also die Apostel waren weg. Und jetzt mussten die Gläubigen alleine klarkommen. Und die kamen auch ganz gut alleine klar. Er sagt ja auch, ich kann loben, dass du die falschen Apostel abgewiesen hast. Haben wir ja gerade gelesen. Vieles kann er loben, aber es war trotzdem nicht mehr so ganz wie am Anfang. So nicht mehr so diese Frische da. Gut, passt also geschichtlich. Zweitens, Smyrna. Wenn wir das Sendschreiben an Smyrna uns angucken, was fällt da auf? Das fällt, ist ganz klar, das ist einfach, sie werden verfolgt. Bedrängt, zunehmend bedrängt bis zum Tod. Es gibt Märtyrer. Wenn man das jetzt auf die, also am Anfang, als es tatsächlich so geschrieben wurde, da war es halt lokal sehr unterschiedlich. Denen in Pergamus ging es gut unter der römischen Herrschaft, denen in Smyrna ging es schlecht unter der römischen Herrschaft. Die wurden verfolgt. Vielleicht von Juden angestachelt oder wie auch immer. Aber jedenfalls waren die Römer die, die die Gewalt hatten und die haben die ziemlich massiv bedrängt. Dort in Smyrna. Also es war regional sehr unterschiedlich. Aber jetzt auf die Kirchengeschichte projiziert, würde man sagen, ja gut, das passt als nächste Zeitepoche nach dieser Anfangsphase, kommt eine Zeit der Verfolgung. Die großen Christenverfolgungen im Römischen Reich, die wirklich systematisch und weltweit sozusagen, also im Römischen Reich, durchgeführt wurden. Die ganze Christenheit betrafen. Nicht mehr nur so regional, hier mal und da mal, sondern wirklich durchgängig, alle. Das war diese Zeit der Christenverfolgung, eine ganz schwere Zeit. Das würde also auch gut da passen. Da gab es römische Kaiser, ich frage jetzt nicht, an welche Kaiser ihr denkt, weil das ist eine Falle. Weil jeder sagt sofort Nero, aber Nero ist es natürlich nicht. Ja, Nero, der war ja schon viel früher, Paulus war ja schon vor Nero gestanden. Ja. Es war also noch vor Ephesus, wenn man so will, zeitlich betrachtet. Also, und der Nero ist halt bekannt, weil er so ein verrückter Typ war und so verrückte Einfälle hatte. Aber das waren so Launen und es war meistens beschränkt auf Rom und Umgebung. Aber später kam ein Kaiser, das waren nicht so Dumpfbacken wie der Nero, sondern es waren sehr schlaue Leute, Philosophen wie Marcus Aurelius oder so, schlaue Leute und gute Staatsmänner. Und die haben aber systematisch und mit viel Intelligenz und viel Macht die Christen verfolgt. Und wirklich systematisch, also die wollten die ausrotten. Mit all ihrer Macht und Intelligenz, die sie hatten. Das war eine ganz andere Nummer als bei Nero. Ja. Später gab es zum Beispiel diesen Diokletian oder so, der war der Schlimmste, glaube ich, der diese Christenverfolgung ganz massiv gepusht hat. Okay, dann geht es weiter. Pergamon. Da geht es auch einiges zu loben, aber nicht mehr ganz so viel. Und ein bisschen komisch ist, ich weiß, wo du wohnst. Wohnen ist in den Offenbarungen nicht so ganz positiv. Wohnen heißt immer, man hat sich gemütlich eingerichtet, man fühlt sich sicher und gut. Hat sich so, fühlt sich ja zu Hause auf der Erde. Ist in der Offenbarung sehr negativ belegt. Also ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist. Vorher bei Smyrna hieß es ja noch, der Satan wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Also da war das Römische Reich sozusagen der Satan. Und jetzt, wie ist das jetzt? Jetzt, also hier in Pergamon, sage ich mal, jetzt erstmal lokal, historisch betrachtet, da hatten die Schutz von der römischen Herrschaft. Denen ging es da gut unter dem römischen Statthalter, aber anders als in Smyrna. Und jetzt geschichtlich betrachtet, wenn man das jetzt auf die Kirchengeschichte wieder abbilden will, passt auch ganz gut, weil wir wissen ja, was kam denn so nach solchen Kaisern wie Diokletian kurz danach. Ich glaube, der übernächste Kaiser war es schon. Wer kam da? Konstantin. Und der Konstantin, das war ein Kaiser, der hat sich zum Christentum bekehrt und hat das Christentum plötzlich zur Staatsreligion gemacht. Also er hat sich die Situation komplett umgedreht. Plötzlich war das Christentum Staatsreligion im ganzen Römischen Reich sozusagen weltweit. Und dann plötzlich konnten die aufatmen, Verfolgungen waren schlagartig vorbei und sie konnten sich sicher fühlen, hatten den vollen Schutz des Staates. Das hat viele positive Effekte gehabt, es hat aber auch natürlich problematische Seiten gehabt. Weil man hat dann so die Nähe zur Welt gesucht und sich da so eingerichtet. Das hat auch problematische Seiten gehabt. Wir werden das noch sehen, wenn wir das Sendschreiben an Pergamon genauer betrachten. Ja, das ist auch eine nicht ganz ungefährliche Situation. Aber es wird jetzt nochmal geschichtlich betrachtet auf die Phase ganz gut passen. Wenn wir jetzt weiter schauen, dann wird es allerdings zunehmend unsicher. Ja, also da diese ersten drei Phasen der Kirchengeschichte, das kann man noch ganz gut abbilden, jetzt wird es zunehmend unsicher. Das liegt natürlich daran, dass wir nicht wissen, wo das Ende ist. Wissen wir ja nicht. Wir wissen nicht, sind wir schon ganz am Ende da angelangt? Kommt der Herr jetzt morgen? Wenn ja, dann könnte man klar sagen, könnte man eine gute Abbildung finden. Aber da wir das nicht wissen, ist es jetzt mit einem gewissen Fragezeichen, einem zunehmenden Fragezeichen behaftet, was jetzt kommt. Ja, das muss uns schon klar sein. Schauen wir uns mal an Thyatira. Das ist das nächste Sendschreiben, das wir jetzt nicht mehr gelesen haben. Da, wenn man das jetzt liest, vielleicht mal zu Hause nochmal nachliest, was da auffällt, unter anderem ist dieser Bezug auf Isebel, die da so als Beispiel angeführt wird aus dem Alten Testament. So wie bei Pergamon der Biliam angeführt wird, wird bei Thyatira Isebel angeführt. Und Isebel, das war ja diese heidnische Frau des Königs Ahab. Wir kennen die Geschichte. Der Herr Ahab hat da diese Isebel geheiratet und er war König in Israel, aber eigentlich hatte seine Frau die Hosen an. Eigentlich hat sie geherrscht in Israel. Also hintenrum die Kontrolle doch gehabt. Und sie hat dazu beigetragen, dass ihr heidnischer Götzendienst, den sie von zu Hause kannte, in Israel eingeführt wurde. Der Baal verehrt wurde und so weiter, die Aschera und so weiter. Und sie hat also das Volk Gottes gelehrt, Götzenopfer zu essen, Hochrei zu treiben und so weiter und so weiter. Also von Gott weggezogen, zu Götzen hin. Und hat sie so quasi hintenrum geherrscht. Ja, wenn man das jetzt versucht, die Kirchengeschichte abzubilden, was kam denn nach Konstantin, nach dieser Zeit, was kam da? Oder kam das Mittelalter? Das ist klar. Das Römische Reich ist irgendwann untergegangen, komplett. Und dann hat die Kirche hat die komische Idee gehabt, jetzt übernehmen wir die Macht sozusagen. Der Papst ist ja so das christliche Form eines römischen Kaisers sozusagen. Ja. Das war so die Idee. Und hat man dann auch so umgesetzt. Und damit kam aber auch ganz viel heidnische Gebräuche in die Christenheit hinein. Würde ich auch Götzendienst, kann man sagen. Also würde auch noch ganz gut passen, so. Ja. Aber wie gesagt, kleines, ein bisschen vorsichtig muss man natürlich sein. Und dann gehen wir jetzt weiter zu Sardes. Jetzt wird es immer fraglicher. Du hast den Namen, dass du lebst, bist aber tot, ist das so die ganz typische Aussage dieses Sendschreibens bei Sardes. Gut, was kam nach dem Mittelalter, wenn man das so überlegt? Da kam die Reformation. Die war natürlich super gut. Aber jetzt muss man überlegen, was ist aus der Reformation geworden? Also was war das Ergebnis davon? Ja, wieder eine neue Volkskirche oder sowas. Mit einem guten Bekenntnis, du hast den Namen, dass du lebst, aber in der Praxis doch viel geistlich Totes. Ja, würde auch so einigermaßen passen. Ne? Wenn man das so sehen will. Dann, aber was ist dann Philadelphia? Nur jetzt wird es mit immer mehr Fragezeichen, weil wir nicht wissen, wo wir stehen, wie gesagt, auf der Zeitachse. Philadelphia ist ja ein Sendschreiben, wo nur gelobt wird, weil es ganz toll ist. Ich habe eine geöffnete Tür von dir gegeben, du hast mein Wort bewahrt, meinen Namen nicht verleugnet und so weiter und so weiter. Also die hatten Gelegenheit zu missionieren. Die haben das Wort Gottes hochgehalten und festgehalten. Ja, das wird so lobend in Philadelphia erwähnt. Wenn man das jetzt versucht, auf die Kirchengeschichte abzubilden, dann wird man wahrscheinlich jetzt aus unserer Sicht auf die Idee kommen, ja, wir denken an die großen Erweckungen, die es vor allem im 19. Jahrhundert gab. Die weltweite große Erweckung. Die meisten Missionsgesellschaften sind in der Zeit entstanden. Ja? Und die meisten Freikirchen auch. Das sieht man schon, das guckt ein bisschen so durch eine freikirchliche Brille da drauf, würden andere vielleicht ein bisschen anders sehen jetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber gut, es gab große Erweckungen, das ist sicher. Ja? Aber wie gesagt, mit Fragezeichen, weil natürlich sind in der Zeit auch viele Sekten entstanden und auch viel Dummes entstanden in der Zeit, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja? Die meisten Sekten haben auch ihren Anfang da in dieser Zeit. Es gab nicht nur positive Erweckungen. Also von daher warten wir es mal ab. Und dann das Letzte aber, Laodicea. Natürlich denken immer alle Christen, sie leben in der Zeit und wir haben auch viel Grund dafür anzunehmen, dass es so ist, weil ja alle Christen den Herrn unmittelbar erwarten, schon immer erwartet haben. Auf jeden Fall ist Laodicea gekennzeichnet dadurch, dass es lau ist. Weder warm noch kalt, also so gleichgültig, so ekelhaft, gleichgültig. Dass der Herr sagt, ich spuck dich aus. Das ist eine ganz typische Aussage für das Sendschreiben Laodicea. Und da deutet der Herr tatsächlich an, es gibt am Ende eine Art von Gericht. Irgendwann ist es Schluss. Was bei Ephesus schon gesagt wurde, ich werde den Leuchter wegrücken, also das Zeugnis wegnehmen in Ephesus. So sagt der Herr, ich werde das christliche Zeugnis da beenden. Ende der christlichen Ära. Die Frage ist, ob wir in der Zeit schon leben oder nicht, das weiß man, wie gesagt, erst hinterher. Trotzdem, nochmal, ganz wichtig, natürlich haben uns alle sieben Sendschreiben ganz viel zu sagen, praktisch betrachtet. Ganz, ganz wichtig. Ja? Da will ich jetzt auch ein bisschen drauf eingehen. Wir haben Ephesus gelesen. Wir werden da nächstes Mal dann noch mehr drauf eingehen, weil das ist der wichtigere Punkt, sage ich mal, das Praktische. Wir haben jetzt Ephesus gelesen. Jetzt lasse ich mal die Einleitung weg und den Schluss, die Verheißung für den Überwinder weg. Guck nur auf den Hauptteil. Der ist jetzt hier nochmal gekürzt wiedergegeben. Wie gesagt, der Herr kann ganz viel loben. Ich kenne deine Werke, deine Mühe, dein Ausharren. Das spielt an auf Glaube, Liebe und Hoffnung. Es sind Werke des Glaubens. Bemühungen der Liebe. Das sind so Begriffe, die man sonst im Neuen Testament findet. Auch Hoffnung, oder Ausharren der Hoffnung. Ich will mal einen Vers lesen, ganz bekannt an der Stelle natürlich, aus dem 1. Thessalonicher Brief. Das war so ein ganz früher Brief ja auch. Da steht in Kapitel 1, Vers 3, ich denke, sagt der Paulus, ich denke an eure Werke des Glaubens, die Bemühung der Liebe und das Ausharren der Hoffnung. Ah, also das sind genau die drei Begriffe, die hier stehen. Ohne Glaube, Liebe, Hoffnung, das kann man sich dazu denken. Stand vielleicht nicht mehr so ganz im Vordergrund. Hier, du hast deine erste Liebe verlassen, aber die Werke waren noch da. Also viel Positives. Und, was er auch noch loben kann, dass sie die falschen Apostel abgewiesen haben. Dass du Böse nicht ertragen kannst, wird dann genauer ausgeführt. Du hast die falschen Apostel als solche entlarvt und abgewiesen. Es gab ja auch schon zur Zeit des Apostels Paulus falsche Apostel. Der hat sich heftig mit denen auseinandergesetzt. Siehe 2. Korintherbrief und viele andere Stellen. Galaterbrief und an vielen Stellen. Ja. Und das haben die hier tatsächlich auch so beibehalten und in Ephesus auch so umgesetzt, dass sie diese falschen Apostel erkannt haben. Es war nicht die Stimme des guten Hirten, und sie haben sie abgewiesen. Das kann er sehr lobend hervorwähnen. Das ist alles wichtig auch für uns. Und dann aber dann kommt eine Mahnung, dieser Tadel, dieser einzige Tadel, der ist aber auch wichtig für uns. Ich habe ein bisschen was gegen dich, sagt er, nämlich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Es ist nicht mehr so wie am Anfang. Es ist eine Sache natürlich des Herzens. Äußerlich war alles noch perfekt, war alles gut. Aber der Herr sieht tiefer, sieht in das Herz und sagt aber so, im Herzen ist es nicht mehr ganz so wie am Anfang. Was die Motivation angeht, so die innere Herzenseinstellung, ist es nicht mehr so wie am Anfang. Denk doch mal, wie es früher war, sagt der Herr, wir haben das gelesen, und kehr um. Aber dieses Nachlassen im Herzen, ich meine, fängt immer im Herzen an. Das Gute wie das Negative. Es fängt immer im Herzen an. Da werden die Weichen für das Leben gestellt. Ja? Und hier war es halt so, im Herzen war dann nicht mehr so ganz der Herr an erster Stelle. Und das hat sich natürlich dann später ausgewirkt. Und deshalb sagt der Herr schon gleich, pass auf, bevor sich das noch weiter auswirkt, kehr um. Erkenne, was in deinem Herzen ist und tu Buße. Und kehr um zu deinen ersten Werken. Also das sind die Werke mit der ersten Liebe sozusagen. Wenn aber nicht, dann komme ich, um Gericht zu üben. Wie gesagt, da gibt er vielleicht schon so ein bisschen einen Ausblick auf das, was in Laodicea nochmal gesagt wird, dass er ganz am Ende zumindest der Herr mal das christliche Zeugnis noch beenden muss. Dann das nächste, was wir gelesen haben, war Smyrna. Wie gesagt, das war eine Gemeinde, wo es sehr viel Verfolgung gab. Und zwar offensichtlich zunehmende Bedrängnis. Am Anfang ist die Rede von Bedrängnis und Armut, später dann von Gefängnis in der Mitte und hier am Ende von Tod. Das ist eine Steigerung natürlich. Und Bedrängnis und Armut, das kann man sich wahrscheinlich so erklären, wie man das auch schon im Hebräerbrief zum Beispiel findet. Also bei diesen ersten Christen hier und da, wie gesagt, regional sehr unterschiedlich, aber hier und da immer wieder vorkam. Da lesen wir zum Beispiel in Hebräer 10, Vers 34, kann der Schreiber den Empfängern da attestieren, Ihr habt den Gefangenen, also gab es auch schon Gefangene, den Gefangenen Teilnahme bewiesen und ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr einen besseren Besitz habt im Himmel. Also, es gab solche Situationen, wo die Gläubigen tatsächlich, ist auch historisch nachgewiesen, beraubt wurden, enteignet sogar manchmal, wo ihnen einfach das Habengut weggenommen wurde. Ihr seid nichts wert, das nehmen wir euch einfach weg. Und ja, das gab es tatsächlich und es wurde dann oft noch gesteigert mit Gefängnis und irgendwann auch mit bis zum Martyrium, zum Tod. Ja, was sagt jetzt der Herr zu diesen Gläubigen da in Smyrna? Das ist jetzt auch schon auch interessant. Er sagt jetzt nicht, ich habe eure Gebete gehört und ich werde das so schnell wie möglich beenden, sondern er sagt, so schnell ist es noch nicht zu Ende. Es wird eher noch schlimmer kommen sogar. Ja, es stellt ja Sachen noch in Aussicht, den Tod. Aber, sagt der Herr, ich habe die Kontrolle. Eins müsst ihr wissen, ich habe alles unter Kontrolle. Das ist der Trost. Ihr werdet nicht alles verstehen können, was passiert. Es wird auch nicht einfach so schnell vorbei sein, wie ihr es euch vielleicht wünscht. Aber ihr müsst wissen, ich habe die Kontrolle. Er spricht hier von 10 Tagen. Also er sagt sozusagen, die Zeit ist begrenzt auf 10 Tage. Ist sicher eine symbolische Zahl, wie immer in der Offenbarung wahrscheinlich. Also sagt, die Zeit ist begrenzt. Ich habe die Zeit anfangen lassen irgendwann, diese Zeit der Verfolgung bei euch jetzt in Smyrna hier. Aber ich weiß auch, wann das Ende der Zeit gekommen ist. Es werden nicht alle erleben, das Ende der Zeit, aber es gibt ein Ende. Und ich habe die Kontrolle. Ja. Das ist schon auch ein Trost. Ich meine, wir haben zum Glück nicht die Situation, wir hier bei uns, anderswo auf der Welt sieht es anders aus, aber wir hier bei uns haben nicht die Situation, dass wir solche Verfolgungen erleben, zum Glück. Können wir dankbar sein. Aber es gibt auch andere Prüfungen, andere Bedrängnisse, die uns zu schaffen machen. Und da ist es manchmal ähnlich, dass wir kein Ende sehen. Und der Herr uns vielleicht auch sagen muss, ja, kann auch sein, dass du das Ende nie erleben wirst, aber wisse, ich sitze im Regiment und ich habe die Kontrolle über alle Dinge. Das darfst du einfach wissen. Ja. So, dann noch ganz kurz zum Schluss das letzte dieser 3 ersten Sendschreiben, Pergamon oder Pergamus. Wie gesagt, ich weiß, wo du wohnst, nämlich da, wo der Thron des Satans ist. Also scheint, dass sie so ruhen unter dem Schutz der ehemaligen Verfolger, wenn man das so historisch betrachtet, mit Smyrna und so. Sie ruhen hier unter dem Schutz Roms, historisch betrachtet. Und sie da so ganz gemütlich eingerichtet, war ja auch ganz, ist auch okay, erstmal. Aber es hat eine Gefahr, wie gesagt. Und das war auch hier in Pergamus ein Problem, nämlich, er sagte so, ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, die Lehre Biliams festhalten. Das erklärt er ja dann auch, was das ist, die Lehre Biliams. Und setzt das dann gleich mit der Lehre der Nikolaiten, was auch immer die Nikolaiten genau waren. Aber es gab jedenfalls eine Lehre, die ähnelte der des Biliams im Alten Testament. Und der Biliam im Alten Testament, der hat ja den Rat gegeben, das Volk Gottes zu verführen durch die heidnischen Frauen da und so und dann den Götzendienst dadurch einzuführen und da sie quasi von Gott wegzuziehen und so näher zu den heidnischen Völkern zu bringen. Es war ein böser Rat zum Fluch sozusagen. Und so eine Lehre ist jetzt hier eingezogen in die Gemeinde da in Pergamon. Wir wissen ja, dass die Lehre schon was Wichtiges, weil wenn eine Lehre mal irgendwie so sich in den Köpfen festsetzt, dann folgt daraus eine bestimmte Praxis. Das ist halt ist einfach so. Wenn man eine bestimmte Vorstellung hat, dann folgt die Praxis davon. Aber es gibt auch das Umgekehrte, und das ist sogar noch häufiger der Fall, glaube ich. Es schleicht sich eine komische Praxis ein und im Nachhinein findet man auch eine schöne Begründung dafür, warum das jetzt so sein muss. Und findet dann eine Lehre, die das ein bisschen bekräftigt. Und so war das hier offensichtlich. Wir haben übrigens auch, wenn man jetzt mal genauer hinschauen würde, bei Ephesus schon gelesen, dass da diese Praxis der Nikolaiten war und jetzt hier die Lehre der Nikolaiten. Oder auch, wenn man eigentlich einfach überlegt, sie haben so diese Praxis entwickelt, ja, wir richten uns jetzt hier gut ein unter dem Schutz Roms, suchen so ein bisschen die Nähe zur Welt. Und dann hat man das natürlich lehrmäßig auch begründen müssen. Und dann hat man so diese Lehre gehabt, ist doch richtiger so, wenn wir auch ein bisschen uns da in die Politik einmischen und so weiter und so weiter. Und das war aber eine falsche Lehre. Sie haben sich zu sehr die Nähe zur Welt gesucht und sind damit eigentlich vom Herrn weggerückt. Ich will nur sagen, ganz allgemein gesprochen, ist eine Gefahr, und das können wir einfach ganz praktisch mitnehmen, manchmal schleichen sich in der Praxis Dinge ein, die man dann hinterher, für die man hinterher gute Argumente findet, um sich selbst zu rechtfertigen. Da muss man aber ein bisschen reflektiert sein und ehrlich sein, dass das so ist. Also es ist halt auch hier wieder das Herzlich, man fängt im Herzen an, hat so eine Idee, verfolgt die Idee und dann findet der Kopf schon Argumente für diesen Weg. Aber wenn es ein falscher Weg ist, dann sind es halt auch schlechte Argumente. Es ist eine Frage des Herzens am Ende immer. Gut, soweit. Die Zeit ist auch um. Wie gesagt, nächstes Mal können wir da vielleicht nochmal drauf schauen und auf die anderen drei noch ein bisschen mehr noch auf die Praxis eingehen. Vor allem vielleicht anhand der letzten zwei Sendschreiben. Aber soweit schon mal. Vielen Dank.